Herzlich willkommen bei Technikquatsch, Folge 92. Und gemäß der 2 wieder zu zweit. Ich bin die Miep.
Ich bin der Mike, hallo.
Hi. Ja, 92, jetzt geht's straff auf die 100 zu, du.
Da schaut man sich zweimal um und auf einmal sind wir schon dreistellig.
So schnell kann's gehen. Ich müsste mir mal aufschreiben, wann ich die 100. Folge habe. Ich kam ja erst später dazu. Aber so viel Unterschied ist es, glaube ich, gar nicht, ne?
Nö.
Es sind ein paar Monate gewesen, bloß.
Ich glaube, ja.
Ja, Geburtstag ist auch bald, oder?
Ja, der ist, glaube ich, Anfang April. Muss ich nochmal nachschauen.
Ja, ich habe
irgendwie... Verdammt, wir haben ja schon Mitte März.
Ja, eben. Eben.
Oh Gott.
Ich hatte im Kopf, dass es kurz nach meinem Geburtstag war irgendwann. Also, ja, ist nicht mehr so lang hin.
Das ist echt, also ich meine, die letzten 2 Jahre vergehen ja eh so seltsam oder sind so seltsam vergangen.
Ja, es ist das Gleiche von, es ist super schnell und super langsam gleichzeitig gewesen.
Ja.
Also bei mir zumindest. Also im Moment ist alles wieder, aber auch gleichzeitig wieder so, ich weiß nicht, manchmal.
Ja, da passieren wochenlang, passiert gefühlt gar nichts und dann auf einmal ist irgendwie alles gleichzeitig.
Ja, so gefühlt. Wie momentan. Momentan ist wieder alles gleichzeitig.
Ah ja.
So, bevor wir einsteigen, können wir ja mal ein bisschen noch Smalltalk-mäßig, das haben wir die letzten paar Male etwas vernachlässigt. Was hast du so getrieben die letzte Zeit?
die letzte Zeit war natürlich bekanntermaßen sehr viel Elden Ring.
Die letzte Folge ist ein extremer
Ja, es ist
Beweis.
Ich schaue kurz nach. Ich schaue wieder weg. Es sind jetzt etwas über 80 Stunden.
Hui.
Ja, und halt entsprechend gefriemel mit dem Steam Deck. Gefriemel aber nur, weil ich alle möglichen Sachen immer irgendwie so, geht das? Kann man da was machen?
Spielkind
quasi. Da komme ich dann auch gleich. Ja, klar. Also ich meine, im Sinne von nicht, es ist ein Gefriemel, um es insgesamt zu benutzen. Weil wenn du das Ding nimmst und genau so nutzt, wie es sozusagen intendiert ist, die Hauptintention, nämlich, dass man darauf spielt, dann geht es out of the box. Aber es kann halt so viel mehr sein. Und darum ist es Gefriemel. Aber da bin ich jetzt auch noch nicht so viel dazu gekommen, um was Berichtenswertes zu haben. Das kommt dann noch. Und ja, die letzten, also gerade jetzt gestern Abend, also wir nehmen heute ausnahmsweise samstags auf, normalerweise Freitagabend. Und da habe ich gesagt, ich muss noch so viele Fotos scannen. Ich habe nämlich übernommen für 35 Jahre von unserem Fußballverein hier im Ort, da so alte Archivfotos zu scannen. Archiv heißt, das ist eine große Plastikkiste gewesen. Und ja, da habe ich jetzt sehr viel gescannt und das ist sehr anstrengend gewesen und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe mir dann doch mal so probeweise einen Fotoscanner geholt. Das ist ein sehr kleines, kompaktes Gerät, Einzugsscanner, und der geht so hervorragend. Es war gestern zwar immer noch ein paar Stunden, aber im Verhältnis ungefähr ein Fünftel oder ein Sechstel der Zeit für das, was ich vorher mit dem Flachbett gebraucht habe. Ach ja.
Ich weiß auch nicht, wie du überhaupt vorhaben konntest, sowas mit deinem Flachbettscanner anzufangen, wenn es mehr als 20 Fotos gesamt sind. Also, hui.
Ja, manchmal habe ich komische Ideen. Und jetzt funktioniert es hervorragend. Also, ich sag's mal, es ist keine Werbung, weil wir kriegen dafür kein Geld. Das ist der Plustek E-Foto Z300. Und das ist halt, kannst du auch ein ganzes Dokument A4 scannen, aber es ist optimiert auf Fotoscan. Und für den Privat-Normalgebrauch funktioniert das Ganze hervorragend. Da braucht man keine mehrere hundert Euro Profiscanner. Es sind immer noch 200 Euro knapp. Und ich würde sagen, wenn man mal so ein paar Fotos hat, die man einscannen will, dann rentiert sich sowas gar nicht. Aber wenn es mal ein paar hundert sind, kann man es überlegen. Und wenn man sagt, ich habe es von den Großeltern, ganze Fotoalben möchte man digitalisieren, dann kann man sich das Ding mal anschauen.
Das ist ja das Ding.
Da macht es fast Spaß.
Wenn man es selber macht, das wollte ich gerade schon sagen, da kann man noch so ein bisschen Spaß haben, wenn die Technik dahinter nicht nur Ärger macht, mit Flachbettscanner dann. Ich denke mir dann, es gibt ja Services, die sowas anbieten, ne? Weil du gerade meinst, es ist der Fotoscanner, dass der darauf abgerichtet, da gibt es natürlich noch viel interessantere Geräte auch dafür und so, halt für die Industrie auch oder eben für Servicedienstleistungen. Du kannst natürlich so ein Ding, so einen Karton auch zum Dienstleister schicken, aber du zahlst dich halt dumm und dämlich, weil er will natürlich seine Arbeitszeit und das, was dann sein Profigerät kostet, auch irgendwie wieder draußen haben.
Genau, ist ja auch vollkommen legitim.
Ja, ist okay, aber würde ich jetzt zum Beispiel nicht mit einem großen Haufen Fotos machen für privat. Das würde ich vielleicht machen für, keine Ahnung, Unternehmen macht ein Archiv aus und findet 3000 Bilder.
Dann, ja, klar, dann da ist es dann. Ja, weil das würde das Unternehmen ja auch Arbeitszeit und damit kosten.
Genau.
Das ist ja wieder ein Unterschied. Aber wenn du privat bist und sagst, okay, ich mache vielleicht, ja, also dafür dann, wie gesagt, mein Vater, der hat mehr oder weniger einen Kellerraum voller Fotoalben hinterlassen. Deshalb kann ich das jetzt dann auch so privat, also privat sozusagen, sinnvoll einsetzen. Und deshalb sehe ich das auch nicht als rausgeworfenes Geld bei mir an. Aber das ist halt so, nee. Da muss man schon aufpassen. Also wie gesagt, wenn du jetzt mal so ein Fotoalbum hast, wo du irgendwie 20, 30, ja vielleicht auch mal 100 Foto hast und das war's dann rentiert sich's natürlich nicht. Muss halt jeder selber wissen. Aber in meinem Fall muss ich sagen, ja, bin durchaus begeistert von dem kleinen Teil, weil es halt einfach das so viel leichter macht. Ja, deshalb bin ich jetzt müde, aber durchaus motiviert.
Ja, das hat mich ja auch motiviert. Ich habe gerade vorhin mit dir auch drüber geredet. Ich habe auch noch einen ganzen Karton Bilder gefunden bei meinen Eltern, das dann auch mal zu digitalisieren. Allerdings wird das Ding erstmal aussortiert, weil ich weiß nicht, ob das Konzept heutzutage noch bekannt ist. Man hat nicht so viele Fotos meistens gemacht mit den Analogkameras, mit so, wenn du halt bloß 24 Film-Dinger drauf gehabt hast. Fotos auf dem Film, so rum, danke. Aber wenn man halt verschossen hat, hat man das halt nicht gleich löschen können. Also ich habe tatsächlich, als ich habe dann, das war eins der wenigen, die noch sortiert war, also sortiert in Anführungszeichen, in der Entwicklungsmappe noch vom, keine Ahnung, Müller oder so, wo das war. Da waren von den Bildern, waren 4 oder 5 offensichtlich eins, das in der Tasche ausgelöst hatte, ein überbelichtetes, wo du gar nichts gesehen hast, weil zu viel Gegenlicht war und also solche Sachen, das kann nämlich dann auch erstmal weg. Erstmal wird quasi analog sortiert und dann schauen wir mal. Ach ja, sowas ist schon witzig. Ich habe ja auch sortiert diese Woche. Ich habe ja, habe ich das im Podcast schon erzählt? Ich weiß, dass ich es euch erzählt habe, aber ich habe einen Kontoumzug durchgeführt, also theoretisch noch nicht komplett, erst in 3 Tagen ist er komplett, am 15. Ich habe meine Sparkasse gekündigt und bin jetzt bei der Norris Bank.
Du hast quasi Schluss gemacht.
Ich habe Schluss gemacht.
Es liegt an mir, nicht an, ach doch, Quatsch, es liegt an euch, es liegt absolut an euch.
Also es liegt absolut an der Filiale, wo ich bin. Ich möchte nicht mal gegen die Sparkasse wettern, weil das macht absolut keinen Sinn, weil die Sparkasse regional sehr unterschiedlich ist.
Ja.
Und zwar also wirklich unterschiedlich, nicht nur vom Personal her, das macht ja auch schon einen großen Unterschied, sondern auch von den Preisen, von der Transparenz, von der Kommunikation, das ist alles komplett anders. Die haben halt nur, ja, also im Prinzip ist die Sparkasse wie ein Franchise-Unternehmen, das grundsätzlich. Und meine hat sich's mit mir grundsätzlich verschissen, mit der Art der Kommunikation. Und ja, deswegen sage ich vielleicht auch lieber nicht welche. Und nein, es ist nicht die in Bayreuth ansässig ist. weil da weiß man ja zumindest, in welcher Stadt ich bin. Nein, das ist die nicht tatsächlich. Ich glaube, die wäre besser. Aber nee, bin jetzt zu einer reinen Online-Bank gewechselt. Das macht aber auch einfach Sinn, weil ich brauche keine Filialen. Weil ich habe ich habe kein Geld zum Anlegen, ich brauche keine Berater für irgendwas, ich mache eh alles online. Das Einzige, was ich von der Bank on-site irgendwo benutze, das ist ein Bankautomat, um Geld abzuholen. Punkt. Das war's. Doch einmal habe ich ausländische Währung geholt.
Hab ich Yen, ja, okay.
Yen geholt, aber dafür habe ich auch Gebühr zahlen müssen, also dann kann ich es auch bei jeder anderen Bank, ehrlich gesagt. Und also ich habe jetzt, also es ist bei mir die Norris Bank geworden, es ist sehr unterschiedlich, was da sich lohnt. Es gibt einige Online-Banking-Sachen, Online-Banken, die noch kostenfreie Kontoführung bieten, wobei meistens jetzt kleine Gebühren dazukommen. Oder es an Bedingungen geknüpft ist. Die klassische Bedingung, die es auch hier gibt, ist ein bestimmter Mindesteingang pro Monat an Geld. Das ist nicht so übelst viel. Bei der Norris Bank sind es 500 Euro. Und bei zum Beispiel der Ingdieber waren es, ich glaube, 700 oder 800 Euro. Also so, wenn man einen Job hat, von dem man sich ernährt, hat man das normalerweise sowieso, würde ich jetzt mal behaupten. Und das sage ich als jemand, der gerade unter 800 Euro verdient. Aber macht ja nichts. Wenn du drunter legen würdest, würdest du halt ein bisschen Kontoführungsgebühr bezahlen. Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Euro im Monat oder so.
Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass wenn man weniger drauf hat, man mehr zahlen muss.
Ja, eigentlich ist es gegenläufig dem Konzept, mit dem Banken wirtschaften.
Weil
es ist ja sogar inzwischen so, dass du Verwahrungsentgelt zahlen musst, wenn du einen Betrag überschreitest bei der Bank.
Ja, also bei meiner wären es über 100.000.
Ja, also es sind höhere Beträge. Also so, keine Ahnung, wenn du jetzt sparst, um ein Hauscash zu zahlen, dann interessiert dich sowas. Aber vorher jetzt nicht so unbedingt. Oder keine Ahnung, vielleicht ein Luxusauto. Ich weiß ja nicht, was ich euch kaufen wollt. Ja, kannst auch einen Tesla für 100.000 kaufen, ne?
Ja.
Also wäre jetzt vielleicht auch nicht so die letzte Zielgruppe, die das anhört, die sich für sowas grundsätzlich interessiert. Aber in der Richtung muss man ein bisschen aufpassen. Das steht aber eigentlich auch sehr transparent überall mit drauf, weil jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, was es bei mir war, aber ich habe noch 10.000 Euro BAföG-Schulden. Ich mache mir um sowas gerade gar keinen Kopf, wenn ich zu viel Geld habe. Wenn das mein Hauptproblem ist, dann habe ich keine Probleme. Also zumindest keine geldlichen. Ja, tatsächlich, bei mir ausschlaggebend war, dass die Norris Bank eine echte Kreditkarte anbietet. Die ersten 2 Jahre kostenfrei und dann auch, weiß gar nicht, 20 Euro im Jahr oder so.
Mhm.
Weil ich habe bis jetzt eine Visa-Kreditkarte und dann hätte ich jetzt noch eine Maestro-Kreditkarte. Ich finde das nicht, Mastercard, Maestro.
Mhm, ja.
Mastercard. Finde es gut, mal so beide zu haben, weil in manchen Ländern ist das eine mehr, in anderen das andere mehr. Und ich habe ja nur diese mieselige 500 Euro Kreditrahmen. Die habe ich jetzt am anderen auch erstmal, aber das ist jetzt dann nicht so tragisch, weil dann kann ich zum Beispiel die eine für eine Reisereservierung benutzen, die andere für den Mietwagen als für die Kaution benutzen und so. Und das ist jetzt nur, bevor die Prüfung durch ist, kriegst du quasi nur die 500 Euro Rahmen. Das ist ja okay. Der Hinweis dazu, warum ich das so ausführlich erzähle, wenn vielleicht noch jemand überlegt, sein Konto irgendwo umzuziehen. Ah ja, es ist so eine Sisyphus-Arbeit, das ist und bleibt es. Aber es gibt seit einigen Jahren eine Vorgabe, eine gesetzliche Vorgabe, dass wenn man sein Lohnkonto umzieht, dass die Banken, bei der man das neue Konto hat, anbieten müssen, die ganzen Lastschrifteinzüge umzuziehen.
Hm.
Das heißt, die Lastschrifteneinzüge, die werden automatisch mit umgezogen. Und
ja, das ist cool.
Die sind gesetzlich dazu verpflichtet, es anzubieten. Es gibt auch eine gesetzliche. Viele bieten es auch als freiwilligen Umzug an. Wichtig ist, wenn man den freiwilligen Umzug macht, das wollen die natürlich lieber, dann bieten sie dir manchmal Vorteile, wie jetzt die Norris Bank gibt einem 50 Euro, wenn man das innerhalb der ersten 3 Monate, ich glaube, 5 Unternehmen oder 10 Unternehmenslastschriften mit umzieht und so. Aber ganz wichtiger Knackpunkt, wenn man die gesetzliche nimmt, ist die Bank dafür haftbar, wenn ein Schaden entsteht, weil sie es nicht gescheit gemacht hat. Wenn die das selber machen, dann, also wenn du quasi einen anderen Vertrag mit denen ausmachst, ihren eigenen Service benutzt, dann schließen die das aus und es ist auch rechtens. Also dann müssen sie dir keinen Schadensersatz erzahlen, wenn da irgendwas nicht geklappt hat. Also ganz wichtiger
Unterschied. Ausgefuchst.
Ja, ja. Also da muss man schon aufpassen. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt den von denen genommen, mit dem vollen Bewusstsein, dass ich da halt jetzt mehr hinterher sein muss.
Ja, dass du ein bisschen sozusagen überprüfen musst, ob es da wirklich geklappt hat.
Genau. Wichtig ist auch, wenn man diese Dinge beauftragt, also egal, ob das jetzt privat oder von der gesetzlichen ist, man muss natürlich mit freigeben, okay, welches willst du überhaupt übernehmen, also sowohl bei Gutschriften als auch bei Lastschriften. Das fragt dann manchmal noch ein paar Sachen ab, also es geht nicht ganz vollautomatisch. Bei mir kam dann zum Beispiel, was halt bis, ich glaube, er hat rückgerechnet bis Oktober oder September, habe ich quasi die Daten vom alten Online-Banking angegeben und er hat quasi die Kontobewegungen analysiert und geguckt, okay, dafür gibt's Einzüge dafür, dafür, dafür. Und jetzt zum Beispiel die GEZ wird jetzt automatisch benachrichtigt. Und mein Vodafone, wo ich mein Internet und Telefon habe und so. Und es legt dir dann vor als Betreff die Kundennummern und Zeug, die ja meistens auch im Betreff von Lastschrift drinstehen. Es macht Sinn, manchmal da ein bisschen was rauszulöschen, weil Abrechnung 2021 muss jetzt nicht drinstehen in der Benachrichtigung. Aber was halt in dem Betreff schon drinsteht, steht eh schon drin. Man kann noch ergänzen, wenn man jetzt irgendwelche Kundennummern noch mit angeben will und so. Ich bin gespannt, wie das klappt, weil die Benachrichtigungen sind jetzt verschickt worden automatisch vom System. Es waren 4 Sachen, die ich selbst benachrichtigen musste. Und die Online-Services musste ich selber umstellen. Aber das waren 3, 4 Sachen, so weißt du schon, so PayPal, Amazon. Da löschst du die alte raus, gibst die neue ein und fertig. Also das ist jetzt auch nicht so,
ja,
so tragisch. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ich muss am Montag bei meinem Vermieter anrufen, dass meine Miete vom neuen Konto abgebucht wird. Und das ist das Einzige, was ich jetzt noch machen muss und der Rest ist erledigt tatsächlich.
Ja, das klingt relativ schmerzlos.
Es ist okay, also ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt, das muss ich schon sagen. Ich glaube, wenn ich nicht rausgefunden hätte, dass das mit diesen Umzugsservices trotzdem relativ einfach geht, hätte ich vielleicht noch mal gekniffen. Weil ich habe ja vor, dieses Jahr noch mal umzuziehen. Und wenn ich noch mal umziehe, dann muss ich exakt, exakt ist der falsche Ausdruck, aber ich muss ungefähr genauso vielen Unternehmen auch noch über die Adressänderung informieren. Und es war einfacher, das in einem Rutsch zu machen, aber möchte ich eine Kontoumstellung, während ich umziehe, auch nicht unbedingt. Also war das schon okay jetzt.
Ja, gut, aber jetzt hast du ja schon mal die ganzen Unternehmen mehr oder weniger parat.
Ja, jetzt habe ich eine Liste. Ich habe mir vor allen Dingen als PDF die Liste, wer wie wo benachrichtigt wird, auch mit runtergeladen. Das heißt, die kann ich dann gleich auch noch mit als Abhackliste für meine Adressänderung irgendwann. Man muss sich ja eh einige Verträge kündigen oder umziehen. Jetzt zum Beispiel den Internetvertrag, weiß ich nicht, ob ich den dann mitnehme oder ob ich den kündige. Kommt halt drauf an, ob es da in der Wohnung verfügbar ist und bla. Worauf man noch achten muss, wenn man den nutzt, voreingestellt, wenn man so einen Kontoumzugsservice benutzt, ist immer, dass an dem Tag, wo umgezogen wird, also auch automatisch dein Geld übertragen wird und auch automatisch das alte Konto gekündigt wird und so, dass das an demselben Tag ist. Und ich habe jetzt, also man kann die Kontokündigung auf ein späteres Datum legen als den Kontoumzug. Was ich auch empfehlen würde, vor allen Dingen, wenn man den nicht staatlich vorgeschriebenen Umzugsservice benutzt. Wenn nämlich irgendwas übersehen wurde, dann kann man in Teufels Küche kommen, so wie man immer in Teufels Küche kommen kann, wenn man irgendetwas einfach nicht bezahlt. Ich habe jetzt quasi zum 15. März den Umzug und erst Anfang Juni, ich habe schon wieder das Datum vergessen, die Kündigung vom alten Konto. Warum erst so viel später? Theoretisch würden ja 1-2 Wochen reichen. Ich habe es so viel später damit Quartalszahlungen, weil ich zum Beispiel Versicherungen und sowas immer quartalsmäßig zahle. Wenn ich da was übersehen hätte, dann wäre das da noch am Konto sichtbar. Dann würde ich das sehen. Das heißt, ab Ende diesen Monats werde ich definitiv noch mein neues Konto benutzen, aber ich werde halt alle 2-3 Tage ins alte Konto noch reinschauen. Vor allen Dingen interessant wird jetzt dann erstmal so die Phase vom 28. bis 2. Das wird dann eine interessante Phase, dass ich dann auch, ob ich noch, keine Ahnung, vielleicht irgendein Telefon oder was weiß ich alles vergessen habe. Bin gespannt. Ganz schön viel Zeug gewesen, ey. Das Lustigste war, ich habe eine Mietwagen-Selbstbehaltversicherung. Also die wurde schon erkannt, aber also auch von diesem Umzugsservice erkannt, aber es wurde nur die Versicherungsgesellschaft, die das abwickelt, erkannt, also die quasi das Geld abzieht. Aber an die muss ich das eigentlich gar nicht melden, sondern ich muss es am Vertragspartner melden. Da musste ich erstmal rausfinden, oh Gott, wo habe ich die Versicherungsunterlagen und... Aber ist jetzt auch geregelt. Aber das wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich das nicht gleich rausgekriegt hätte, weil das nächste Mal fällig ist die im November, also alles gut.
Ja.
Wenn ich bis dahin dran denke, dann passt es schon. Aber das habe ich jetzt auch hingeschrieben. Das war viel von meiner Woche tatsächlich.
Ja, sowas kann erstaunlich viel Aufwand und Zeit in Anspruch nehmen.
Was ich auch noch kurz erzählen wollte, aber nur ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, wofür. Ich sag mal nicht, genau. Ich bewerbe mich ja momentan für Ausbildungsplätze.
Ah, ach so.
Und eine der Stellen, auf die ich mich beworben habe, war ein großer Autohersteller. Gibt's ja ein paar.
Wir sind Deutschland, wollte ich gerade sagen. In Deutschland ist es jetzt nicht so spezifisch.
Nee, ist nicht so spezifisch. Also großer Autohersteller, großer deutscher Autohersteller. Und ist tatsächlich auch nicht der einzige, der das hat. Also viele sehr große Unternehmen haben so zentralisierte Bewerbungssysteme, wo du dich in irgendeinem System anmeldest, deinen Lebenslauf hochlädst, die noch irgendwelche Fragen stellen oder du halt online irgendwas ausfüllen musst über dich und so. Und bei diesem Autohersteller musste ich einen Test machen. Und das war nicht, ich dachte, weil das kommt offensichtlich auch noch, wenn es eine Stufe weitergeht, dass das so eine Art Assessment Center ist. Wer das nicht kennt, das ist so ein bisschen, da wird halt abgefragt, wie kannst du Sprache, wie kannst du Logik, so ein bisschen wie so ein IQ-Test. Manchmal noch Allgemeinwissen und so wird gefragt. Nein, das war's nicht. Ich dachte, das wäre es auch schon, der erste Eignungstest. Nein, das war ein Psychotest. Und es ist der schlimmste Test, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich habe mich danach ein bisschen selber fertig gemacht und mir gedacht so, was denken denn die Leute mit dem, was ich da habe eingeben müssen, weil ich konnte es ja gar nicht anders eingeben. Und es war richtig schlimm. Und da hast du immer 3 Aussagen gekriegt. Ey, wenn es jemand von euch hört, von dem Unternehmen, ihr wisst es ja, wie euer Bewerbungsverfahren ist. Wenn ich weiterkomme, wenn nicht, rufe ich auch an. Ich möchte wissen, was ihr euch bei diesem Test gedacht habt. Es ist so schlimm. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Also es waren 80 Fragen. Ich habe auch, ich glaube, über 1 Stunde gebraucht.
Gott, da würde meine Aufmerksamkeit schon lange woanders sein. Das ist ganz schlimm bei mir.
Okay. Also hast du auch kein Zeitlimit. Also du kannst es, also man kann es jetzt nicht unterbrechen.
Mir wird dann langweilig.
Aber glaub mir, da wäre der nicht langweilig geworden. Du wirst wie ich verzweifelt.
Ja, das auch, aber das ist dann so eine Mischung. Nee, also langweilig im Sinne von, ich kann mich dann immer darauf konzentrieren, weil ich eigentlich was anders machen will und Zeug. Und mir wurde im Abitur langweilig. Okay. Nicht, weil es nicht anspruchsvoll genug ist, sondern weil es mir zu fad wurde.
Okay, nee, da bin ich nicht so.
Ja, das ist... Nee, also in Latein war ich dann irgendwann so, Gott, warum ist es noch nicht vorbei? Also wirklich nicht, weil es so nach dem Motto, ich bin zu gut dafür, sondern meine Aufmerksamkeit ist da nicht so. Das wird dann irgendwann nur noch dieses, mich auf eine Aufgabe fokussieren, wird dann zu anstrengend.
Ach so, okay. Da bin ich tatsächlich anders. Wenn ich mit was richtig angefangen habe, dann bin ich im Tunnel drin. Da muss ich auch aufpassen, dass ich trinke und esse und sowas.
Ja, das kenne ich auch, aber das funktioniert nur bei Sachen, die mich interessieren.
Ach so, nee, das funktioniert auch bei Sachen, die mich nicht interessieren, Gott sei Dank. Mhm. weil dann mache ich die auch. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist die Art dieses Testes. Und das ist das, was mich so ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat. Und ich glaube, dass das System ist, dass es mich zur Verzweiflung bringen soll. Weil, also zum einen war es schon mal dieses umgekehrt Denken, was da erforderlich war, damit du nicht komplett Scheiße über dich erzählst. Es waren nämlich immer drei Aussagen, die als Aussagen so dastanden. Die konnten alle drei richtig Scheißaussagen über irgendwas sein oder richtig gute Aussagen oder neutrale Aussagen über irgendwas sein. Also angefangen von, ich sage jetzt mal was Harmloses, ich interessiere mich für alle Arten von Musik, war eins.
Ja, voll Teufel.
Dann war noch, das war ein ganz Schlimmes, was ich fand als ganz Schlimmes. Ich schaffe es, aus allen Regeln immer einen Vorteil für mich zu ziehen.
Oh, du bist Anwalt.
Also sowas. Ich weiß nicht, ob das jeder als total, also ich empfinde sowas als eine total schlimme Aussage.
Ja.
Dann war noch sowas wie, ich misstraue Menschen grundsätzlich. Also so, das ist so dieses Spektrum. Also von total harmlos bis dahin. Oder auch Aussagen, die total positiv sind. So wie, ich suche immer eine neue Herausforderung oder so.
Mm.
Also sehr, sehr bunt gemischt. Und manchmal eben drei ganz furchtbare Aussagen. Manchmal drei super Aussagen. Manchmal gemischt. Waren halt da. Und du durftest immer nur zwei der Aussagen auswählen. Eine war übrig. Und eine musstest du mit, das trifft voll auf mich zu, also das trifft richtig gut auf mich zu. Und eine, das trifft nicht auf mich zu. Also das,
okay.
Die erste Leistung, die du schon bringen musst, ist, wenn du was, das trifft nicht auf mich zu, dann tätigst du ja eigentlich die gegenteilige Aussage als die, die da ist. Wenn du jetzt aber drei total schlimme Aussagen hast, musst du ja einer davon dann zustimmen.
Irgendwas absolut wählen.
Ja, genau. Und das, also du kennst mich, ich hasse Extreme. Und deswegen hat mich dieser Test richtig gestresst, weil
nee, ich verstehe das voll. Also das klingt furchtbar.
Ja, der hat mich richtig gestresst, weil also es gibt halt Sachen, manchmal war es einfach, weil da war halt eine Sache dabei, so okay, das ist, das muss ich nehmen, als das bin ich, oder das muss ich nehmen, als das bin ich nicht. Manchmal war es einfach nur schwer auszuwählen, okay, was ist jetzt davon mir wichtiger, weil eigentlich würde alles drei so ein bisschen passen oder so. Schlimm ist auch, wenn du sagst, eigentlich würden alle diese drei Sachen, alle drei Aussagen, bin total ich. Und auf einer muss ich aber sagen, nein, das bin ich nicht. Ich habe auch die Theorie.
Mich würde echt interessieren, wie die erstellt werden, diese Aufgaben.
Ja, also mich würde interessieren, ob das randomisiert ist oder ob das absichtlich ausgewählt ist. Ob sich das vielleicht sogar ändert, während ich den Test mache. Das würde mich interessieren, weil vielleicht quasi so, okay, du bist jetzt im Algo mehr in die Richtung. Und deswegen wählen wir die zukünftigen Aussagen so aus, damit du dich mehr gewichten musst, was auf dich mehr zutrifft oder so. Das könnte ich mir vorstellen, weiß aber nicht, ob es vielleicht nicht zu komplex ist für sowas. Und ob vielleicht nicht sogar, es wurde gesagt, die Aussage, die stehen bleibt, wird nicht gewertet. Aber ob vielleicht nicht mehr gewertet wird, was übrig bleibt, als zu dem, was du auswählst. Weil ich finde, eigentlich sagt es mehr über dich aus, welche Aussage du als unwichtig erachtest oder als unwichtiger, als welche zwei du im Extremen wählst. Und
Mind Games.
Ja, und also ich habe halt analysieren wollen, wofür dieser Test ist. Gleichzeitig aber wollte ich den ja ehrlich beantworten, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich taktiere und der vielleicht ganz anders funktioniert, als ich das denke. Und vor allen Dingen ist ja wurscht, wenn ich taktiere. Es soll ja trotzdem das Unternehmen wissen, dass ich zu denen passe. Und ich möchte ja wissen, ob ich zu denen passe. Also macht überhaupt keinen Sinn, da in Anführungszeichen zu schummeln oder so. Selbst wenn ich rausgekriegt hätte, wie es funktioniert. Aber ich möchte unbedingt wissen, wie das funktioniert. Ganz unbedingt. Und wenn ich zum Vorstellungsgespräch vorgeladen wäre, das wäre quasi, wenn ich durch diesen Test nicht durchgefallen bin und ich habe gar keine Ahnung, wie ich da abgeschnitten habe. dann möchte ich wissen, wer denn hat den konzipiert und kann ich mal den sprechen und darf ich meine Ergebnisse sehen? Sorry, das war ein sehr langer Rant dafür, dass es eigentlich wahrscheinlich keinen interessiert.
Lass mich ganz kurz erzählen.
Ja. Aber also, man merkt, das ist immer noch ein Thema, das mich beschäftigt.
Das würde mich auch sehr intensiv beschäftigen, sowas. Es klingt nämlich wirklich ganz furchtbar.
Ja, vor allem, ich habe halt zuerst mit so einem Assessment Center gerechnet. Hab mir auch noch mal vorher so, oh, kannst du solche Art Aufgaben überhaupt noch? Im Sinne von, vervollständige diese Zahlenreihe und solche Sachen kommen ja da normalerweise vor in diesen Tests. Und habe mir das noch so mal angeschaut, habe mal so einen Mock-up-Test quasi mal gemacht. Und so, ja, okay, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und dann komme ich rein und mache diesen Login auf. Und dann erzählt mir eine schöne junge Azubine, schätze ich mal, wird es gewesen sein auf dem Video, wie das abläuft. Und dann war gleich das erste so, ja, das ist nur ein Test, um einzuschätzen, ob du ins Team passt, bla. Und es gibt kein richtig und falsch.
Ja.
Es gibt bestimmt kein richtig und falsch. Aber ich glaube, man kann die Antworten echt so auswählen, dass dann rauskommt, hey, übrigens, das ist ein egomanischer Psychopath.
Ich bin maximal Soziopath.
Ja. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Das hat mich dann sehr überrollt. Vor allem, weil es dann hieß, ja, okay, es ist irgendwie so ein Persönlichkeitstesting. Ja, was erwartet man? Ich habe dann irgendwie keine Ahnung. Es war vielleicht auch blauäugig. Ich habe dann gedacht, naja, das kommt dann sowas wie Bravo-Test XY. In der Situation würde ich oder so. Nein, es war schon etwas komplexer. Oder es tut so, als wäre es komplexer. Ich weiß es nicht. Hören wir da auf, darüber zu reden. Wollen wir noch richtige Sachen.
Wollte gerade sagen, worüber wir hingegen reden können.
Ja.
Das weiß nicht. Möchtest du anfangen? Soll ich was machen?
Ich könnte eigentlich direkt gut überleiten.
Ja, dann mach doch das
wenn
bitte.
Wir schon bei der Autoindustrie sind.
Ja, genau, perfekt.
Wir haben nämlich bei den deutschen Autobauern sowieso schon länger Lieferengpässe wegen der Mikrochips. Das ist ja schon länger so. Das hat sich jetzt, naja, also wer ein neues Auto bestellen will, eigentlich von fast egal welches Auto, der weiß, dass die Lieferzeiten sehr lange geworden sind. Was unter anderem an der Chipkrise liegt. Jetzt sind sie noch länger geworden. Und zwar wegen des Ukraine-Krieges. Denn einige der Autoteile werden halt in der Ukraine hergestellt. Ganz prominent dazu, und das betrifft auch die meisten deutschen Autohersteller, sind die Kabelbäume. Also zum Beispiel bei VW werden die Kabelbäume in der Ukraine hergestellt, bei einem ukrainischen Hersteller. Und deswegen sind bestimmte Baureihen, die besonders eben Elektroauto-Baureihen, betroffen, die jetzt momentan teilweise gar nicht oder nur in einer statt in drei Schichten vom Band rollen. Also bei Volkswagen ist es zum Beispiel so, da haben wir den ID3 in Dresden oder verschiedene Sachen in Zwickau. Die werden für eine Woche einfach mal komplett nicht hergestellt, weil die Teile nicht da sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, was willst du machen?
Ja, wenn es halt nicht da ist, ist halt nicht da. Wegen den Chips ist es ja oft so gewesen, dass dann einfach nur bestimmte Sachen im Entertainment nicht gingen zum Beispiel. Oder dass es vermehrt auch mal wieder alternativ konnte man dann Autos mit Analog-Tacho und so bestellen. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass es so viele Leute wollen, ehrlich gesagt.
Aber ohne Kabel ist kacke.
Aber ganz ohne Kabel ist schlecht. Also das ist halt echt ein wenig schlecht. Also es sind auch nicht nur die Kabel, aber die Kabelbäume ist halt das Prominenteste, weil es halt auch mehrere betrifft. Und den Link, den ich habe, der ist von Automotor Sport. Ich finde übrigens sehr schön, dass die momentan Automotor Peace immer stehen haben auf ihrer Headseite. Es ist so eine Kleinigkeit, aber Die ist ganz nett.
Ah ja, jetzt sehe ich es gerade. Ich habe draufgeklickt. Ach, das ist nett. Vor allem, es fällt gar nicht wirklich, weil das einfach nur das typische Logo ist und am untersten ist statt Sport einfach Peace.
Ja. Und also da wäre es halt näher aufgedröselt, also sowohl nach den Marken als auch nach den verschiedenen Werken. Also betroffen sind.
Ich sehe hier gerade Werk Ingolstadt, das ist ja hier bei mir um die Ecke.
Mhm.
Da ja, werden jetzt relativ wenig A4 und A5 gebaut.
Ja, genau. Ruht bis einschließlich gestern. Eine Woche. Teilweise schon die Woche vorher. Ich lese die jetzt nicht alle vor, weil es ist wirklich viel. Aber betroffen sind eigentlich fast alle Werke. Also sowohl Audi, VW, Porsche, Opel, Volkswagen. Da in der Aufführung ist es nicht drin, aber bei BMW habe ich auch gesehen, da waren es auch, glaube ich, Kabelkomponenten, aber die waren nicht ganz so am Arsch wie die restlichen gerade. Die haben nämlich nicht komplett gestoppt, sondern nur die Produktivität runtergefahren. Also, wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel einen Einschichtbetrieb statt einem Dreischichtbetrieb und sowas. Also die haben offensichtlich noch ein bisschen was und haben dann eben gesagt, okay, wir stoppen nicht sofort, sondern wir machen stattdessen eine langsame Reproduktion, damit die eben die Arbeit ein bisschen besser portionieren können, sage ich jetzt mal. Also sonst musst du die ja sofort alle in Kurzarbeit schicken, die in der Produktion arbeiten, wenn du nicht was anderes produzieren kannst. Das kommt immer drauf an, wie man intern schieben kann oder halt nicht. Ist halt schwierig. So hat so ein Krieg immer, man merkt es halt, wir sind inzwischen weltweit sehr gut vernetzt. Und
ja,
das hat immer mehr Auswirkungen. Halt nicht nur auf den nicht-technischen Märkten hat es ja auch. Also wenn ihr mitbekommen habt, dass im Laden Öl sehr teuer geworden ist oder teilweise gar nicht vorhanden ist.
Ja, ja, das ist aktuell das Aktuellste.
Ja, also so.
Vor allem Sonnenblumenöl.
Sonnenblumenöl und Rapsöl. Rapsöl war ja schon länger, dass er auch viel teurer geworden ist. Und jetzt Rapsöl und Sonnenblumenöl auch wenig lieferbar. Ich fand es sehr lustig, weil ich auf mehreren Kanälen auch erst vor einer halben Stunde oder so mitbekommen habe, wie dann Leute theoretisiert haben, ja, weil halt der Diesel so teuer ist, gibt es wohl genug Deppen, die sich das in den Tank schütten. Bei alten Dieselmotoren, bei neuen übrigens nicht so gut für den Motor, aber bei alten Dieselmotoren konnte man ja auch einfach mit Rapsöl fahren zum Beispiel. Was übrigens nicht erlaubt ist. Liegt aber an anderen Gründen, als dass es ginge. Bei einem modernen Motor würde ich das übrigens auch nicht empfehlen, weil man sich da mehrere der Düsen und so kaputt machen kann. Einfach weil die auf andere Mischungen ausgelegt sind. Aber es würde gehen. Also wenn man jetzt einmal einen Liter Öl reinkippt, weil man stehen geblieben ist und hat zufällig, weil man einkaufen war, Rapsöl im Kofferraum, dann macht man sich jetzt nicht alles kaputt. Aber wenn man so einen Tank einmal vollfüllt mit Öl, das ist nicht so geil für den Motor. Also der verrußt ja dann mehr und solche Sachen. Das ist nicht so geil.
Ja, und was ich auch gelesen habe, ich bin ja da nicht ganz so firm, aber bei Dieseln, da wird auch sozusagen eine Schmierung über den Dieseltreibstoff.
Genau, also das wäre auch so ein Problem. Also man kann einfach die Verschleißteile, die werden einfach viel mehr belastet. Wenn man das langfristig machen würde, dann wäre der Motor auch irgendwann Schrott. Wenn man das kurzfristig macht, dann Glück oder nicht Glück halt. Und wenn man nur ganz wenig nimmt, also wenn man jetzt einmal mal so einen Liter reinkippt, ja mein Gott.
Ja, ich würde es aber generell vermeiden. Trotzdem nicht tun.
Außerdem netter Nebeneffekt, der Auspuff riecht wie eine Fritteuse.
Ja, das ist, das kennt man ja vom Biodiesel.
Ja.
Den man teilweise hatte. Das war früher als die, ich meine inzwischen ja eigentlich eher selten, aber als die mal ein bisschen sozusagen vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren oder so, ein bisschen hochkamen, das war dann immer ein bisschen seltsam, wenn man da so gefallen, wieso riecht es ja nach Pommes? Oder so, oder nicht direkt nach Pommes, aber so man hat so ein Frittiergefühl bekommen und dachte, was ist denn hier los? Und dann so, ah ja, das ist dieser Biodiesel.
Fun Fact, wenn, oder Lifehack sagt man ja heutzutage, ja? Wenn Fritteusenfett, also wirkliches Fritteusenfett, das man selber in der Fritteuse benutzt, zu sehr nach Fett stinkt, also diesen typischen alten Fritteusengeruch hat, dann ist das Öl entweder zu oft erhitzt worden und hat zu viel Fremdstoffe drin, also sollte gewechselt werden, ist zu alt. Oder man hat es zu hoch erhitzt, weil dann zersetzt es sich auch und dann ist es auch nicht so geil, weil es nicht so gesund ist. Dann hat man zu viele Acrylate drin. Das ist auch nicht so geil. Also wenn man Öl erhitzt, um zum Beispiel statt einer Fritteuse, ich mache es ja auch gern, ich frittiere gerne im Topf, und sofort, wenn es kalt ist, immer noch richtig so nach diesem Öl stinkt, so nach Imbiss riecht. Und nein, der Imbiss kann nichts dafür, beim Imbiss liegt es auch einfach oft an der Menge, was in der Luft ist. Aber dann Öl wechseln, unbedingt. Ist zu heiß geworden oder zu alt. Wo war ich genau? Das liegt ja auch an, weil Ukraine einfach ein großer Rapsöl- oder Sonnenblumenöl-Lieferant ist, also einer der größten auf der Welt tatsächlich. Und deswegen, also die Lieferketten sind jetzt quasi so ein bisschen im Arsch, weil die haben andere Probleme, außer Öl nach Europa zu liefern. Und deswegen sind die Regale etwas leerer als sonst. Ist aber so, also Rapsöl und Sonnenblumenöl, das kann man nicht so gut ausgleichen, aber man kann zum Beispiel Olivenöl mittelfristig sehr gut ausgleichen, und auch andere Öle sind ja trotzdem verfügbar, wie jetzt zum Beispiel Nussöle, Palmöl, was ja auch so nicht so den besten ökologischen Ruf hat.
Nee, nicht wirklich.
Aber andere Öle sind definitiv auch verfügbar, und wenn es nur ums Braten geht, gibt es auch immer noch sowas wie Margarine.
Oder Butterfett.
Oder Butterreinfett oder so. Also Butterreinfett, das können wir in Deutschland genügend herstellen. Definitiv. Also da muss ich jetzt keine Sorgen machen. Butterreinfett schmeckt geil.
Mein Vorschlag. Nicht Erdölpipeline, Sonnenölpipeline.
Ich glaube, das fände ich nicht so geil, ehrlich gesagt.
Das war ja auch nicht ernsthaft.
Aber du kennst mich, ich muss sowas gleich mal überlegen, würde das gehen oder nicht? Und es würde schon gehen, aber man müsste die viel besser isolieren, damit das Öl nicht so großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Dann könnte man es schon machen. Man müsste vielleicht auch innen die Rohre ein bisschen anders beschichten, damit das Lebensmittel... Okay, hör mal auf, hör mal auf. Entschuldigung, mein Optimierungsbrain ist wieder angesprungen.
So, also es werden weniger Autos gebaut und wir haben kein Öl.
Ja, und wir haben auch kein Diesel. Übrigens, dass der Diesel teurer ist als, noch ein kleiner Funfact, dass der Diesel teurer ist als das Benzin momentan, liegt nicht daran, dass auch beim Diesel die Verfügbarkeit geringer ist, ist sie auch. Aber warum ist es plötzlich teurer geworden, also noch mehr verteuert als das Benzin ist, weil die Leute momentan so viel Heizöl kaufen. Und es ist ja auch ein Leichtöl, also es ist mit in derselben Fraktionsschicht quasi wie der Diesel, also halt, also ist bei den Leichtölen oben. Und ich sag oben, aber ich habe jetzt gerade die Grafik, wie man Fraktionen, aber ist ja wurscht. So sehr ins Detail, glaube ich, muss man jetzt nicht gehen. Aber es ist beides Leichtöl, es benutzt quasi mehr oder weniger, nicht komplett, aber mehr oder weniger dieselbe Fraktion vom Rohöl und ist momentan sehr stark nachgefragt, weil die Leute irgendwie Angst haben, dass sie kein Heizöl mehr haben für nächstes Jahr. Normalerweise ist es so, dass im Frühjahr fast so gut wie kein Heizöl mehr verkauft wird und momentan kaufen sie alles leer. Übrigens auch so weit, dass ich Artikel gesehen habe von einem Verkäufer, der gesagt hat, Leute, hamstert jetzt kein Öl. Und ich meine, der verdient sein Geld damit. Also, das macht halt gerade echt keinen Sinn. Vor allem deswegen sind auch die Heizölpreise sehr oben, die erfahrungsgemäß, selbst wenn man einen geringeren Stand hat und das Rohöl teurer ist, im Sommer trotzdem sinken werden. Sommer, Herbst. Es wird halt erst gegen Ende des Herbstes, Anfang der Heizperiode, wird es wieder teurer. Mike, du kannst es ja quasi bezeugen, dass es im Winter teurer ist, gell?
Ja. Habe ich meine Erfahrung gemacht.
Also, ja, und weil quasi jetzt das Heizöl so nachgefragt wird, hat es auch gleich einen direkten Zusammenhang mit den Dieselpreisen, weil halt dafür weniger des Öls dann für Diesel zur Verfügung steht. weil die Nachfrage so groß ist gerade. Das heißt auch, der Ölpreis ist übrigens grundsätzlich auch gerade wieder gesunken. Mal schauen, ob das so bleibt.
OPEC macht mit, glaube ich, oder?
Ja, also ich bin mal gespannt, ob das dann jetzt wieder weiter sinkt oder ob das nur eine kleine Schwankung ist, bevor er wieder steigt. Ist ja alles möglich heutzutage. Das wird natürlich nicht sofort so weitergegeben wie eine Preiserhöhung. Es ist doch immer so in der Wirtschaft. Also könnte sein, dass sich das dann trotzdem wieder normalisiert. Wobei er natürlich, also grundsätzlich an der Tankstelle und auch beim Heizöl wird es, denke ich, teurer bleiben, als es die letzten paar Jahre gewesen ist. Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, dass es durch die Corona-Pandemie bedingt die Preise schon sehr niedrig waren. Teilweise auch niedriger wie davor. Also das Benzin an der Tankstelle mal über 2 Euro kostet, da können wir uns trotzdem schon mal dran gewöhnen. Das ist halt jetzt so. Genug Klugschüsse losgeworden. Ich habe jetzt genug über Autos geredet, jetzt mach mal du was.
Okay, dann eben das schon erwähnte kurze Update zum Steam Deck. Und zwar wörtlich, heute gab es ein Update. Und dort haben sie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon im Stable-Kanal ist oder erst auf dem Beta-Kanal vom Steam-Client auf dem Steam Deck. Und zwar haben sie ein wenig Ergänzungen bei diesem Steam-Overlay gemacht. Also Quatsch, bei dem Statistik-Overlay für die FPS und so Zeug. Es gibt jetzt eine zusätzliche Stufe, die nur die FPS anzeigt, ohne Auslastung und Temperatur und so, weil das war teilweise ein bisschen viel. Und da gibt es jetzt noch eine Unterstufe, wo halt wirklich nur die FPS stehen. Und es gibt einen zusätzlichen Limiter-Stufe. Vorher gab es ja nur den Limiter auf 30. 60 ist, glaube ich, automatisch wegen des Bildschirms auch. Bin mir gar nicht sicher, ob es einen gab vorher, dass das unendlich offen war. Oder ob es immer an den Bildschirm gebunden ist, weiß ich gerade nicht auswendig. Aber es gibt jetzt noch, Limitierung auf 15, 30 und 60 FPS.
Macht Sinn.
Und ganz, ganz toll, erster Schritt in Richtung, dass man auch Windows drauf installieren kann, wenn man möchte. Valve hat die erste Valve in Verbindung mit AMD hat die erste Lieferung sozusagen an Treibern bereitgestellt. Und zwar gibt es jetzt GPU-Treiber, WLAN-Treiber und Bluetooth-Treiber. Was noch fehlt, sind Audio-Treiber.
Ja, gut.
Was funktioniert, ist eben Audioausgabe über Bluetooth oder über den USB-C. Aber es geht halt die Audiobuchse, also die 3,5 mm Audiobuchse und die Lautsprecher selber, die geben noch nichts aus unter Windows.
Ah ja, okay. Ja gut, aber das sollte ja auch relativ schnell dann nachgepatcht werden. Ich denke, das ist vor allen Dingen erst dann wichtig, wenn es das Deck-Dock gibt.
Dick-Deck-Dock.
Das Dick-Deck-Dock, ja.
Ja, also das ist jetzt die erste Runde sozusagen. Was noch eine Einschränkung ist, also was man nicht installieren kann bisher, ist Windows 11, weil dieses Trusted Platform Module, wie auch immer, also ja, dieses TPM, was ja damals zu Beginn von Windows 11 dieses große Diskussionsding ist, war, das ist noch nicht, das ist ja eine Firmware-Variante, also im BIOS, daran arbeitet AMD gerade noch, um ein BIOS zur Verfügung zu stellen, dass es unterstützt, dann geht auch Windows 11. Und was eben noch nicht geht, ist eine Dual-Boot. Es geht noch kein Dual-Boot zwischen SteamOS und Windows dann. Man muss jetzt sozusagen das komplett platt machen und kann erst dann, oder bei der Installation von Windows wird es komplett platt gemacht und geht nur Windows momentan dann. Oder eben nur SteamOS, aber nicht beides.
Oder du machst noch ein drittes Linux drauf, dass dir dann das grob installieren würde, dann würde es ja auch gehen, oder?
Ja, das ist schon da, aber die Version, die Sie jetzt momentan im SteamOS haben, die kann das noch nicht.
Ah ja, okay. Nee, ich meinte, das SteamOS kann es quasi, Windows konnte es ja noch nie. Das will es ja auch gar nicht.
Doch, das geht schon.
Nee, ja.
Es gibt auch Windows, du kannst auch den Linux-Boot in den Bootmanager von Windows integrieren.
Ja, aber dafür brauchst du immer noch Linux. Windows macht es nicht.
Ja.
Man kann Windows dazu überreden, das zu tun, aber ja, Windows bietet es nicht an.
Freiwillig ist es eher nicht so.
Genau.
Aber ja, also theoretisch ja, aber eben Valve arbeitet noch eben an SteamOS weiter, sowieso die ganze Zeit, aber diese Dual-Boot-Funktion wird kommen.
Nee, aber man könnte sich jetzt zum Beispiel so ein Also SteamOS kann jetzt nicht das Dualboot, aber als Workaround könnte ich das jetzt schon machen. Dann muss ich halt noch eine weitere Linux-Distribution installieren. Dann geht es schon.
Kann ich theoretisch, schon wahrscheinlich, ja. Aber halt nicht mit dem SteamOS, wie es jetzt ja, da
weil,
dabei
also,
ist.
Dann nimmst du halt TinyCore oder sowas, das halt eben fast nichts verbrauchst und machst halt dann damit ein Multiboot und dann geht es schon.
Da musst du aber wieder wahrscheinlich mit die Treiber rumfriemeln, weil es wahrscheinlich im Kernel nicht drin ist.
Ja, natürlich musst du mit die Treiber rumfriemeln. Du musst bei Linux immer mit den Treibern rumfriemeln.
Nein,
doch,
nicht immer.
Doch, ich musste immer mit den Treibern rumfriemeln.
Weil die Treiber im Kernel drin sind. Und
ich muss immer mit den Treibern rumfriemeln bei Linux. Aber ich habe auch immer komische Hardware anscheinend.
Ja, kurz, das ist was anderes.
Ich glaube, also, es liegt daran.
Die meisten normalen Distributionen, die haben nahezu, also für jede übliche Anwendung eigentlich alles integriert.
Ja, die meisten. Ja, ja, du hast recht. Ich muss ja selbst bei
übliche.
Windows meistens rumfriemeln. Also
das ist ja bei speziellen Anwendungsfällen, ja, okay. Aber halt so, jeder Drucker, den ich hier in der Gegend habe, der sagt Linux, ach, da ist ein Drucker, passt. Oder so. Oder die Cam da oder was auch immer. Ja, also aber das geht vorwärts. Und sobald es dann eine richtige, also ich habe jetzt keinen Bock mehr da, mein SteamOS und dann rumfriemeln, dass ich wieder herstelle. Aber sobald es eine Dual-Boot-Version Möglichkeit gibt, werde ich das auch machen.
Ja, das klingt doch vernünftig.
So, dann würde ich noch ganz kurz gleich eine Prozessor-Updates-Angelegenheit machen.
Ja, mach mal.
Denn AMD bringt tatsächlich neue Prozessoren für den AM4. Ja. Also neu. Also.
Dabei ist ja AM5 quasi schon in Anmarsch. Quasi. Soll es AM5 überhaupt sein? Soll es anders heißen?
Ja, der.
Ich weiß es jetzt gerade
ja,
nicht.
Ja, der wird AM5. Der heißt, doch, das wird AM5.
Ende des Jahres soll es ja schon kommen, ne?
Ja, da gibt es noch Diskussionen, ob das jetzt Ende des Sommers, Anfang des Herbstes so. Also die Zeit ist noch ein bisschen offen, aber ja.
Nur, ja, es wird theoretisch nicht mehr so lang hin, eigentlich.
Nee. Der doch inzwischen schon lange, beziehungsweise sehr, sehr ungeduldig erwartete Ryzen 7 5800X 3D, also der mit dem gestackten L3-Cache.
Ach, deswegen bist du so heiß.
Na, ich brauche den nicht. Ich bin da ausgestattet. Aber der soll.
Das sagen sie alle. Sorry.
Der soll am 20. April laut den aktuellen Gerüchten oder Berichten kommen. Also ungefähr in fünf bis sechs Wochen.
Ja.
Der bisher veranschlagte Preis ist 450 US-Dollar. Das wäre der Einführungspreis vom normalen 8-Kerner gewesen.
Okay.
Ja, schauen wir mal, wie sich dann markttechnisch ausrichtet. Dann gibt es noch den 5700X, also die etwas langsamer getaktete Version mit auch einem geringeren Strombedarf als der 5800X, der reguläre. Der soll dann auch so Anfang April vielleicht kommen. Der ist auf 300 US-Dollar ausgelegt.
Das klingt wiederum also nach einem richtig guten Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich, theoretisch.
Ja, die orientieren sich jetzt eben an der Intel-Konkurrenz, was ja, uns Kunden, Konkurrenz, super.
Immer gut.
Dann gibt es noch einen 5700 ohne X. Keine Ahnung, gibt es noch nicht viele Infos dazu. Dann gibt es auch den 6-Kerner 5600 ohne X, also die etwas langsamere Variante von dem. Der ist auf 200 US-Dollar.
Das wäre jetzt sowas, was mich interessieren würde zum Beispiel.
Ja, genau. Und dann noch einen 5500 ohne X, auch ein 6-Kerner.
Mhm.
Der tritt an gegen den 12100, den 4-Kerner von Intel, mit 160 US-Dollar.
Ui, das ist billig.
Ja, günstig, ja. Also im Verhältnis zu
Im Verhältnis,
dem, was man bisher.
Ja. Also mal schauen, ob sie das dann auch kosten. Das ist natürlich die andere Sache.
Ja, eben, weil ich schaue mal ganz kurz live nach, was die aktuellen von AMD kosten.
Sind auch immer noch über UVP, oder?
Unter. Deutlich unter. Der 5600X kostet jetzt gerade 225 Euro. Der ist bei 300 gestartet.
Oh, das ist erschwinglich.
Und der 5800X, der ist bei gerade 300. Nee, warte, falsche Zeile. 328.
Das ist okay.
Ja, es ist nett geil, aber besser als die 450, mit denen er gestartet ist.
Ja, also ich hätte jetzt eigentlich, ja gut, bei den CPUs ist es ja schon in Anführungszeichen länger normale.
Ja, da ist kein Stress.
Das ist nicht so tragisch, aber ich bin dann auch mal gespannt, also wie lange die dann bei ihren Preisen bleiben, aber ich muss sagen, gut 450 finde ich jetzt schon ein bisschen gar.
Ja, das ist der Startpreis, ich schätze mal, ja, und vor allem, das ist wahrscheinlich nicht sehr viel, aber Verfügbarkeit, weil das mit diesem gesteckten Cache, das ist halt schon nochmal, glaube ich, auch nicht so simpel in der Fertigung, dass du die genügend, dass das alles gut zusammenpasst und so, ja, da geht's. Warten wir mal ab, also, aber tatsächlich auch der 5700X, der 8-Kerner mit etwas geringerem Takt oder überhaupt auch die Preisentwicklung ist halt vor allem interessant für Leute, die zum Letzten nochmal aufrüsten wollen. Vielleicht von einem 2000er Ryzen kommend. Und wenn die dann die Preise gut gefallen sind, dann kannst du sagen, okay, das ist das, wo ich meine Plattform nochmal,
bevor ich alles neu kaufe.
Genau. Aktuell würde ich jetzt halt keinem sagen, kauft euch eine AM4-Plattform. Dafür ist es halt einfach zu sehr am Ende.
Allgemein momentan einfach kein Mainboard kaufen. Da steigen jetzt die Preise auch wieder.
Ja, gut, da habe ich jetzt aktuell nicht beobachtet.
Ja, wer war denn das? Irgendjemand hat es im Forum gepostet, weil der Nickel jetzt als nächstes so ein bisschen knapp ist.
Ah ja, genau.
Und es hat ein lachendes und weinendes Auge. Mein lachendes Auge sagt, hey, übrigens, ihr hier in der Schmuckindustrie, vielleicht baut ihr trotzdem nicht mehr überall Nickel in die Legierung rein. Aber ich glaube, das ist denen ja wurscht, weil da der Anteil so gering ist.
Menschen werden da, es gibt Menschen, die da sicher sehr glücklich darüber werden.
Ja, ich zum Beispiel. Ich habe eine Nickel-Kontaktallergie. Ich kann nicht mal Münzen lang anfassen. Da ist nämlich auch Nickel drin. Wer sich mal jemals gewundert hat, der eine Nickel-Kontaktallergie hat. Und ab und zu mal so ganz random, wenn ihr viel mit Münzen ich habe mal an der Kasse gearbeitet, habe ich auf die harte Tour gelernt. Aber ging auch. Ja, ist nicht so viel. Also muss man schon sehr empfindlich sein. Also gerade in so einer hypersensiblen Phase drin sein. Aber ja, naja. Aber die interessiert es eh nicht, weil Münzen sind, wie sie sind. Die werden jetzt nicht plötzlich geändert wegen irgendwas. Und in der Schmuckindustrie zum Beispiel, also selbst so Edelstahl und so hat so einen geringen Anteil Nickel drin. Das ist einfach nur ganz gering einfach für die Legierungseigenschaften sind da ganz geringe Mengen drin. Die lachen da drüber bloß, weil da so wenig drin ist. Ich glaube, das ist denen ziemlich wurscht. Aber die Platinen halt, ne? Aber mal schauen. Ich will den neuen Sockel. Ich will nämlich den neuen Sockel kaufen.
Das dauert noch ein bisschen, aber ja. Hey, du, das Jahr ist, die letzten Jahre sind auch so schnell vergangen, wahrscheinlich ist es bald Herbst.
Ja, ich will umziehen, vielleicht brauche ich ein Auto oder auch nicht, ich habe eh kein Geld für einen Computer. Toi, 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 solange der alte noch läuft.
Und wenn du ein neues Auto bräuchtest, haben wir ja schon gesagt, dass du eventuell über ein elektrisches nachdenken wolltest und da hat die EU doch was gesagt.
Ja, hat aber tatsächlich nicht nur mit den E-Autos zu tun.
Ja, aber ich habe versucht, ja, die Überleitung.
Ja, tatsächlich kann ich mal kurz dazu überleiten, ein Elektroauto macht nämlich Sinn, wenn man kurze Pendelstrecken hat oder mittelstreckig, also so 50-40% von der angegebenen Strecke pendelt und auf der Arbeit laden kann. Dann ist es nämlich alles kein Stress. Aber nee, es geht darum, die EU will Batterien leichter austauschbar machen und nachhaltiger. Und das Paradebeispiel ist noch nicht mal wirklich das Auto, auch wenn das einer der Gründe ist, warum das jetzt überhaupt so ins Gespräch gekommen ist. Sondern, was ich viel interessanter finde, diverse Smart-Geräte mit integrierten Akkus. Ich schaue auf dich, böses Smartphone. Weil um da, keine Ahnung, 1-2 Millimeter zu sparen, sind die ja inzwischen quasi fast überall nur noch zu wechseln, indem man komplettes Telefon auseinandernimmt. Und ja, es soll quasi, also es ist noch in der Vorschlagsphase, es ist noch nichts beschlossen oder so, aber wird gerade diskutiert. Also neue Vorschriften zu machen für Batterien und überhaupt Akkus und so weiter, dass die einfach strengere Anforderungen erfüllen müssen. Und zwar in verschiedenen Bereichen. Und zwar sowohl in der Nachhaltigkeit als auch in der Leistung und in der Kennzeichnung. Das heißt, also gerade in der Kennzeichnung, ganz oft steht ja wirklich nur sowas drauf wie Lithium-Ionen. Das ist jetzt alles und nichts. Also wirklich. Also weißt du, okay, es ist grundsätzlich diese Technologie, aber das war es dann auch schon. Das ist so ungefähr, das regt mich auch immer ein bisschen auf Waschmittel zum Beispiel, da steht ionische und nicht ionische Tenside. Ja, danke fürs Gespräch. also kannst du auch gleich nichts draufschreiben, ganz ehrlich. Und also die Kennzeichnungen, da ist noch nicht so ganz klar, was genau mehr drauf sein muss, aber zum Beispiel eben einfach, ich nehme an, da geht es mehr um die Ladefähigkeiten und sowas als wirklich um den Inhalt. Das ist ja besonders beim Auto interessant, bei der Autobatterie, nicht nur, was das Steuergerät kann, sondern was die Batterie eigentlich kann, weil das ist meistens der wichtigere Faktor als das, was das Steuergerät vom Auto hinkriegen kann beim Laden. Und die Nachhaltigkeit. Und ein Ding bei der Nachhaltigkeit ist eben, dass Batterien für Verkehrsmittel, die jetzt oft einfach einen Akku haben, dass auch Batterien teilweise genutzt werden können müssen. Es können auch spezielle Batterien sein, also denkt jetzt zum Beispiel an eine Autobatterie oder so. Ich sage jetzt nicht, dass ihr einen Elektroroller mit 2A-Batterien auffüllen könnt. Das wäre nicht nachhaltig. Aber also, dass es auch nicht immer irgendein Akku sein muss, sondern dass es halt wirklich auch einfach eine, wobei es stimmt auch nicht, weil auch eine Autobatterie ist ja was wieder Aufladbares. Diese Grenzen zwischen Akku und Batterie sind ja wirklich, die sind schwimmend, die verschwimmen. Ich hätte mir vielleicht vorher nochmal die Definitionen anschauen müssen, die offiziellen. Aber
ich glaube, so tief brauchen wir jetzt nicht reinsteigen.
Ja, ich mag es bloß nicht, wenn ich was nicht exakt sagen kann. Das fällt mir jetzt halt selber erst ein. Wurscht. Jedenfalls, es soll halt besser recycelt werden können. Das heißt, es ist wichtiger, und das ist das, worauf die auch abzielen, dass die Akkus getauscht werden können, weil die Akkus meistens die geringere Lebenszeit als das restliche Produkt haben. Es ist wichtig, und das ist das, was eben drin stand. Es soll, dass Akkus einfach auch vom Anwender getauscht werden können. Das heißt nicht nur, ich habe dann das Recht drauf, weil ich, keine Ahnung, ich habe ein Samsung-Smartphone gekauft und ich muss irgendwann, soll es einfach von Samsung tauschbar sein, sondern ich muss es selber wechseln können. Das heißt im Prinzip, das ist wie früher, eine einfache Möglichkeit, ohne viel zu schrauben oder sagen wir mal ein, zwei Schrauben bloß sein müssen, die ich eben aufmachen muss, damit ich einen Akku tauschen kann und nicht eben erst das komplette Gerät auseinandernehmen muss. Was ich echt, echt nur befürworten kann. Wenn ich mir überlege, wie viele, also ich habe selber, das ist allerdings was noch Kleineres, ich habe noch so Bluetooth-Kopfhörer da, die noch einwandfrei gehen würden, aber bei denen ist einfach der kleine Akku gestorben.
Ja.
Ich kann die jetzt wegwerfen, weil das kann ich nicht reparieren, weil so kleine Akkus kriege ich nicht. Kannst du vergessen. Ist quasi jetzt Elektroschrott, obwohl es eigentlich noch funktionieren würde. Und das soll quasi damit vermieden werden. Und also der Gesetzesvorschlag, der da jetzt drin ist, ist, dass es bis 2024 quasi vorgeschlagen ist und dann bis 2030, weil nämlich das war der Ausschlag dafür, bis 2030 ist ja das Ziel, dass 30 Millionen Elektroautos irgendwo rumfahren sollen und die haben auch alle Akkus. Mhm. Und dann wäre es natürlich geil, wenn man für die auch irgendwie so ein bisschen mehr Vorschriften hätte. Ich weiß, es ist einerseits auch immer scheiße, wenn man mehr Vorschriften hat, weil man sich an mehr Sachen halten muss. Es ist auch wieder Paper Trail und Zeit und so, manchmal auch ein bisschen teurer und so. Im Falle von Smartphone kann es halt dann sein, dass es 2 Millimeter dicker ist oder so. Aber ich finde, Preis-Leistung in dem Sinne von, was man da jetzt zusätzlich einsetzen müsste, um ein paar Vorschriften zu machen und dann da nachhaltiger zu arbeiten. Sonst haben wir das, es ist jetzt ein Extrembeispiel, aber sonst haben wir mit den Elektroautos, mit den Akkus und so irgendwann das Problem, dass wir mit der Atomkraft haben. Weil die Atomkraft ist eigentlich eine, und steinigt mich nicht dafür, dass ich sage, aber die Atomkraft ist eigentlich eine voll geile Energiequelle. Die ist richtig super, die ist richtig sauber. Das Problem ist die Endlagerung. Und ja, solange man das nicht im Griff hat, ist Atomkraft einfach scheiße wegen der Endlagerung. Und das ist das, was größtenteils daran scheiße ist. Ich rede jetzt noch nicht mal von Restrisiko und sowas. Das ist auch ein Problem. Also so, wenn was passiert, dann ist es halt gleich mal ein Super-GAU. Ich sag ein Tschernobyl und so. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber halt das Endlagerungsproblem ist eigentlich das größte Problem für die Atomkraft. Und die, also wenn ein Atomkraftwerk läuft im Laufen, da ist es überhaupt kein Problem. Und beim Elektroauto soll es eben nicht drauf rauslaufen, dass wir überall Elektroautos haben, dann haben wir wenig CO2-Ausstoß, weil wir es vielleicht sogar geschafft haben, überall sauberen Strom herzukriegen, wenn wir das irgendwann auch mal geschafft haben. Und dann haben wir einen riesigen Berg Akkus, wo wir die ganzen Rohstoffe aus den Akkus nicht mehr rauskriegen. Und dann stehen wir vor demselben Problem wie mit der Atomkraft, nur in einer anderen Weise. Und deswegen halte ich das für sehr weitsichtig, sich quasi jetzt um solche Probleme zu kümmern.
Ja, und das ist ja auch nicht nur blöd, weil die ja auch teilweise umweltschädlich sind, sondern ist ja auch schad um das Zeug.
Ja, also es sind ja auch alles Rohstoffe, die nicht unbedingt nachwachsen. Weshalb ja zum Beispiel diese Feststoffbatterien, die jetzt teilweise, die wir schon angepriesen haben, die es in der Forschung schon gibt und auch als Feldversuche schon gibt, die einfach viel schneller laden und so, das ist natürlich auch ein Komfortgewinn, aber da ist halt auch bei diesen Natriumbatterien zum Beispiel einfach das, Natrium haben wir halt viel. Wirklich viel. Wo jetzt Lithium so ein bisschen nicht so viel ist. Und deswegen ist das auch so ein Grund, warum das eigentlich ziemlich geil ist mit diesen Feststoffbatterien. Aber ja, auch das sind Sachen, da wird ja noch geforscht, da ist viel in Bewegung und es ist auch wichtig, also wirklich sehr wichtig. Und auch, dass hier quasi geguckt wird, okay, wir haben immer mehr elektronische Sachen und jetzt mit den Autos auch große elektronische Sachen, elektrische Sachen. Wir müssen uns nachhaltig Gedanken machen, was mit diesen ganzen Akkus passiert und wie man quasi die so kennzeichnen kann, dass man als Verbraucher und auch als Firma und auch als was weiß ich wer besser nachvollziehen kann, wie kann ich das recyceln, wie ist es in Benutzung und wie gut, wie schlecht ist dieser Akku. Und das ist ein wichtiger Schritt in die Richtung. Vom Kleinen bis hin, dass ich weniger Elektroschrott habe, weil ich den Akku tauschen kann, bis hin zum Großen, dass ich durch bessere Kennzeichnung die Akkus einfacher und besser recycelbar mache. Wieder Rundumschlag, viel zu weit auskohlt.
Och, das ist doch immer schön umfassend dann.
Ja, da kommt der Chemiker raus. Das ist
ja, das ist ja auch der Vorteil.
Ja.
Da hat man dann tiefere Einblicke. Aber ich müsste jetzt dann tatsächlich aufhören, denn es kommt gleich jemand, der die besagten Fotos abholt. Ah. Hat sich gerade angekündigt.
Sehr gut. Wir sind eh schon über der Stunde drüber.
Ja.
Dieses Mal habe ich mehr gelabert. Das ist quasi so der Ausgleich fürs letzte Mal.
Absolut gerechtfertigt.
Ich habe ein bisschen Angst. Das fällt mir jetzt ein, nachdem die Folge fast vorbei ist. Ich habe ja Technikquatsch in meinen Bewerbungen angegeben. Also wenn ihr das wenn ihr das hört, hi. Ich will mich wirklich bei euch bewerben.
Sehr gut.
Ja. Es war jetzt sehr natürlich, weil es mir jetzt erst am Schluss einfällt, dass ich vielleicht dann mehr darauf achten sollte, was ich sage. Aber die alten Folgen gibt es ja auch noch. Ich bin halt ich.
Ja, genau. Das ist ja auch das Wichtige.
Ja,
das ist ja auch das Gute dabei, dass du bist.
Also ich finde tatsächlich, wenn überhaupt.
Oh, jetzt werde ich gefragt. Ich muss los.
Also.
Dann, ich verabschiede mich schon mal.
Ja, wir hören jetzt aus. Tschüss. So, jetzt ist er tatsächlich weg. Weil es jetzt sehr abrupt war. Ich erzähle nicht weiter, aber ich sage euch mal, auch vom Mike einen schönen Abend, Tag, gute Nacht. Schaut bei uns, wenn ihr wollt, mit auf den Discord. Da haben wir immer schöne Neuigkeiten, auch die auch ihr natürlich als Zuhörer oder eben die Leute, die mit da sind, zufügen könnt. Oder folgt uns auf Twitter. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn natürlich. Und wir würden uns echt mal über Bewertungen auf irgendwelchen Plattformen freuen, so wie iTunes oder so. Nee, ist ja nicht mehr inzwischen iTunes. Apple Podcast, es tut mir leid. Oder Podcast Addict oder so. Damit wir auch ein bisschen Rückmeldung haben, wie euch die Folgen so gefallen. Also, bis bald. Tschüss.